In einem dieser Newsletter kam dann die Meldung, dass ein Schiff untergegangen ist, die Gulf Livestock One, mit diesen, ja, mehreren tausend Kühen an Bord, 43 Männern. Und dann hatte ich irgendwie gedacht, okay, vielleicht ist das die eigentliche Geschichte, die bessere Geschichte, die relevantere Geschichte.
Wie haben Sie das gemacht? Ein Podcast von Reportagen FM und der Reportageschule.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wie haben Sie das gemacht? Einem Podcast von der Reportageschule Reutlingen und Reportagen FM. Ich bin Jonas Meyer und heute zu Gast ist Moritz Eislinger, Redakteur im Dossier der Zeit. Moritz, herzlich willkommen.
Hallo Jonas, vielen Dank für die Einladung.
Wir reden heute über deine Reportage Dem Sturm ausgeliefert, erschienen im Dossier der Zeit. Der Text wurde ausgezeichnet erst vor wenigen Wochen mit dem ReporterInnenpreis für die beste Reportage und bereits im Sommer mit dem Theodor-Wolff-Preis, also mit zwei sehr wichtigen Preisen im deutschen Journalismus, obwohl er mit einem eigentlich unverschämt langen Satz beginnt. Ich lese einfach mal vor. Als der Kapitän der Gulf Livestock One gerade dabei ist, sein Frachtschiff mit 43 Mann und 5.867 Kühen an Bord in der endlosen Dunkelheit des Pazifiks mitten durch einen Taifun zu steuern, blinkt 10.000 Kilometer entfernt in einer Neubauwohnung im nordrhein-westfälischen Uerdingen ein Handy auf. Es ist eine Nachricht auf WhatsApp, sie kommt direkt von der Gulf Livestock. Wie gesagt, ein äußerst langer Satz, aber auch gewürdigt von der Jury als einer der womöglich besten Einstiege des Jahres. Wie lange hast du denn an diesem Satz gesessen, Moritz?
An dem Satz gesessen, gute Frage. Ich glaube, gar nicht so wahnsinnig lang. Vielleicht die ersten 20 Minuten oder so. Bei mir ist es immer so, dass ich mir keine Struktur oder sowas machen kann vor dem Schreiben, sondern irgendwie immer direkt anfange. Und dann auch von vorne bis zum Schluss schreibe. Und dann saß ich da und ich weiß es nicht mehr ganz genau. Vielleicht auch ein bisschen länger, vielleicht kürzer. Ich kann es nicht mehr ganz genau sagen.
Du erzählst ja das Schicksal dieses Schiffes, insbesondere auch über das Schicksal von drei Besatzungsmitgliedern, nämlich einmal Lukas Orda, einem jungen Tierarzt aus Australien, der aber eigentlich aus Krefeld kommt, mit seiner Familie emigriert ist. Und der auf diesem Schiff für eine kurze Zeit mitfährt, bis dann sein fester Job beginnt. Dann einmal Juan Santos, der wie viele Seeleute aus den Philippinen stammt und auf dem Schiff die Wassertröge, die Kühe auffüllt, das Deck putzt und andere Aufgaben macht, für die man sehr schlecht bezahlt wird und wo man nicht viel zu sagen hat. Und dann einmal Will Mainprice, ein Tierpfleger aus Australien, der Lukas Orda unterstützen soll und der für die Freizeit seine Gitarre mitgenommen hat. Du hast jeweils mit Hinterbliebenen dieser drei Männer gesprochen, mit Eltern, Frau, Tante, bestem Freund. Wie bist du denn an die rangekommen?
An die Familie Orda habe ich mich als erstes gewandt, nachdem ich beschlossen hatte, die Geschichte zu machen. Und den Orders hatte ich so ganz klassisch einen Brief geschrieben und nach Australien geschickt und dann einfach gewartet. Und nach ein paar Wochen eine Rückmeldung bekommen, dass sie bereit wären, mich kennenzulernen. Und dann haben wir uns über Zoom oder Skype verabredet und ein erstes Gespräch geführt. Die Tante von Juan Santos habe ich über die Orders angeschrieben. Also die hatten mir einen Kontakt gegeben. Und so bin ich auf die Tante gekommen und der hatte ich, glaube ich, per WhatsApp geschrieben und ich glaube, bei dem besten Freund dem australischen Besatzungsmitglied, dem hatte ich, glaube ich, eine E-Mail geschrieben.
Und dann hast du die Termine ausgemacht, zweimal in Australien, einmal in Philippinen und bist auf einen Monat hingeflogen oder wie lief das?
Genau, ich musste relativ lange warten, nach Australien zu fliegen, wegen der Pandemie. Australien hat ja eine der striktesten Einreiseregeln überhaupt während der Pandemie. Aber ich wusste immer, dass ich unbedingt hin will, dass ich die Geschichte jetzt nicht kalt schreiben will oder kann, sondern nach Australien reisen möchte, um die Familie zu treffen. Und deshalb habe ich gewartet, und als dann die Grenzen aufgemacht wurden, begannen die Planungen, und genau, und dann bin ich da für knapp 2 Wochen, glaube ich, nach Australien.
Und wie bist du aufmerksam geworden auf die Geschichte ursprünglich?
Das war ein Zufall. Meine damalige Ressortleiterin Tanja Stelzer hatte mich gefragt, ob ich nicht was zu Monsterwellen machen will. Ja, das ist so ein Meeresphänomen. Also Wellen auf dem Meer sind ja immer eigentlich im Durchschnitt relativ ähnlich und gleich. Und dann gibt es eben dieses Phänomen, das relativ selten ist, dass auf einmal wie aus dem Nichts so eine riesige Welle erscheint. Es gibt so ein ganz berühmtes Gemälde von einem japanischen Maler, der so eine Welle gemalt hat. Und die galten lange Zeit als Seemannsgarn, bis dann 1995 bewiesen wurde, dass es die gibt, diese Wellen, weil sie aufgezeichnet wurde. Und genau, die können Schiffe zerstören, untergehen lassen. Und da hatte ich mich mit beschäftigt und hatte mir in dem Zuge Newsletter abonniert. Newsletter über die Schifffahrt, übers Meer. Und in einem dieser Newsletter kam dann die Meldung, dass ein Schiff untergegangen ist, die Gulf Livestock One, mit mehreren tausend Kühen an Bord, 43 Männern. Und dann hatte ich irgendwie gedacht, okay, vielleicht ist das die eigentliche Geschichte, die bessere Geschichte, die relevantere Geschichte, und hatte meinen Ressortleitern davon erzählt, und die meinten auch, ja, mach das. Und genau, so bin ich dann darauf gekommen und habe mich dann da so reingestürzt.
Beim ReporterInnenpreis war ich, genauso wie auch andere Schülerinnen und Schüler der Reportageschule, ein Helfer hinter den Kulissen und durfte in der Jury-Sitzung für die beste Reportage mit dabei sein. Und da war dann zwar dein Text von Anfang an schon ein Favorit, aber es kam auch die Frage auf, ob denn eine Rekonstruktion die beste Reportage des Jahres werden darf. Einfach so aus der, sage ich jetzt mal, Reportagetheorie heraus, was die Szenen angeht, was so die Wahrhaftigkeit irgendwie angeht. Was würdest du denn darauf antworten?
Ich kann das gut verstehen, die Diskussion. Ja, ich kann es gut verstehen. Ich glaube, dass Rekonstruktionen trotzdem ihren Wert haben und wichtig sind, weil man eben nicht immer live dabei sein kann. Sieht das ja jetzt erst gerade wieder mit Israel und diesem Angriff der Hamas. Da gibt es ja jetzt auch Rekonstruktion oder die Vorbereitung, Recherchen zu Rekonstruktionen von diesem Angriff. Und ich glaube, nur weil es eine Rekonstruktion ist, sollte man das jetzt nicht direkt abschwächen und sagen, okay, man war halt nicht live dabei und deshalb ist es per se schlechter, sondern ich glaube, es ist wichtig, auch im Nachhinein von Tragödien, von Unglücken zu erzählen, mit Angehörigen zu sprechen und zu versuchen zu verstehen, warum das passieren konnte.
Was würdest du denn sagen, sind so vielleicht der Schlüsselmoment oder wichtige Schlüsselmomente für dich selbst gewesen, aber halt dann auch für den Text?
Ich glaube, Schlüsselmomente waren die Nachrichten, die mir die Angehörigen zur Verfügung gestellt haben. Die WhatsApp-Nachrichten, Audioaufnahmen, Videos, die Männer an Bord gemacht haben, weil man so einen ja sehr direkten Eindruck bekommen konnte, was da passiert ist in den Wochen und dann auch Stunden vor dem Untergang. Da hatte ich das Gefühl, relativ schnell, nachdem ich wusste, dass es diese Nachrichten gibt, dass es wichtig ist, diese Nachrichten mit einfließen zu lassen in den Text. Und ich glaube, das ist so der, ja, vielleicht der Schlüsselmoment für die Dramaturgie des Textes. Und die anderen sind eben die Begegnungen mit den Angehörigen.
Du schreibst ja selbst, dass es schwierig ist oder dass das ein Thema ist, was vielen Menschen nicht bewusst ist in Deutschland, einfach dieses System der globalen Schifffahrt. Wie hast du denn dann die Reportage aufgebaut oder war das etwas, was du irgendwie im Hinterkopf hattest beim Schreiben, wie du jetzt speziell deutsche LeserInnen ansprichst? War das vielleicht auch der Grund, warum Lucas Order irgendwie dann zuerst kommt und nicht Juan Santos oder Will Mainprice, oder wie hast du so darüber nachgedacht beim Schreiben?
Als ich die Geschichte zum ersten Mal eben in diesem Newsletter gesehen hatte, wusste ich gar nicht, dass da ein Deutscher an Bord war. Und hatte trotzdem angefangen, eben zu recherchieren. Und dann kam eben raus, dass auch ein Deutscher zur Besatzung gehört hatte. Was es natürlich dann sofort für ein deutsches Publikum, das heißt, relevanter macht, aber vielleicht einfach irgendwie, dass man es eher liest. Dass ich mit ihm eingestiegen bin, lag wahrscheinlich auch daran, ich hatte eben aber auch diese Nachrichten von ihm und seinem Bruder, die ich ziemlich stark fand, weil sie halt so einen wahnsinnigen Blick auf dieses Schiff gegeben haben und man halt sofort, oder ich das Gefühl hatte, dass man dann schnell auf diesem Schiff ist und versteht, um was es geht und sich der Dramatik bewusst wird, was da in diesen letzten Stunden auf dem Schiff passiert ist. Und trotzdem wollte ich auch von Anfang an unbedingt mit einem oder einer philippinischen Angehörigen sprechen, weil eben so viele Menschen von den Philippinen auf diesen Schiffen arbeiten und oft ausgebeutet werden in einer Art, die man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen kann. Und deshalb wollte ich auch unbedingt deren Perspektive erzählen und einen, Juan Santos, dann eben, der stellvertretend steht für diese, Hunderttausende Menschen von den Philippinen, die auf diesen Schiffen arbeiten und deren Schicksal in den deutschen Medien natürlich kaum vorkommt.
Ich glaube, auch an diesem Schiff sind ja, auf diesem Schiff der Gulf Livestock One waren ja auch irgendwie 38 Menschen von den Philippinen, irgendwie von insgesamt 43 oder sowas in der Art. Ja. Gibt es denn etwas, was du selbst gelernt hast während dieser Recherche, irgendwie sowohl vielleicht menschlich als auch handwerklich, journalistisch?
Ich glaube, ich habe durch die Geschichte fast am meisten gelernt, wenn ich es vergleiche mit meinen anderen Recherchen. Mir war das ja auch eine sehr fremde Welt, die Schifffahrt und was da passiert. Und ich hatte am Anfang der Recherche ganz viele Bücher gelesen und da wahnsinnig viel gelernt über darüber, was für unvorstellbare Grausamkeiten auf diesen Schiffen vor sich gehen und wie die Menschen dort ausgebeutet werden. Und natürlich, glaube ich, lernt man bei jeder Recherche dazu, eben wie man mit Menschen umgeht, mit Angehörigen, mit Trauernden. Ich glaube, das lernt man einfach, ohne es wirklich irgendwie so bewusst, ohne dass es einem bewusst wird, so, aber irgendwie, dass man immer wieder, mir geht es so, dass ich immer wieder erstaunt bin, dankbar bin, dass eigentlich wildfremde Menschen einem auf einmal in so einer kurzen Zeit so ein Vertrauen schenken und einem irgendwie ihre Lebensgeschichte erzählen, von ihren Gefühlen und Ängsten und Träumen und Hoffnungen erzählen, was, glaube ich, echt so ein wahnsinniges Privileg ist, den wir haben bei unserem Job.
Du hast jetzt ja schon die zwei vielleicht wichtigsten Preise für den Text gewonnen, aber wenn du ihn nochmal schreiben würdest, gäbe es irgendetwas, was du anders machen würdest? Gab es noch weitere Personen, mit denen du gesprochen hattest oder Ähnliches?
Es gab noch mehrere, das steht ja auch im Text, mehrere Angehörige der philippinischen Crewmitglieder, die ich angeschrieben habe. Das wäre natürlich toll gewesen, auch mit denen zu sprechen, aber wie ich im Text geschrieben habe, haben sich die meisten entweder gar nicht zurückgemeldet oder geschrieben, dass sie sich nicht trauen zu reden, weil sie Angst haben. Das wäre natürlich etwas gewesen, was ich gerne noch gemacht hätte. Und ich hätte auch gerne den Reeder, diesen deutschen Reeder, der ja auch vorkommt, persönlich getroffen. Das wollte er ja nicht. Aber das wäre was gewesen, was ich, wenn es geklappt hätte, noch gerne anders gemacht hätte, ja.
Du schreibst ja öfter Auslandsreportagen. Also ich glaube in diesem Jahr auch aus Myanmar oder aus Bangladesch, besser gesagt, über die Volksgruppe der Rohingya, die in Myanmar ja verfolgt werden, insbesondere aufgrund ihres Glaubens, muslimischen Glaubens, und auch über die Auswirkungen des Klimawandels in Indien. Würdest du sagen, dass Auslandsreportagen etwas sind, was zu wenig vorkommt in deutschen Medien? Oder ist das etwas, was du dir, was so dein Steckenpferd ist, was du dir auf die Fahnen schreibst? Oder?
Also ist jetzt, glaube ich, gar nicht so mein Steckenpferd, sondern das war jetzt in diesen drei Fällen war es so, dass wir im Dossier jeweils gesagt haben, das ist wichtig und das wollen wir machen. Wir hatten jetzt dieses Jahr, also jetzt im Dossier, relativ viele Auslandsgeschichten. Davor die Jahre, aber auch aufgrund natürlich der Pandemie, waren das weniger. Deshalb glaube ich nicht, dass es zu wenige gibt. Jedenfalls jetzt bei uns gab es glücklicherweise nicht zu wenige. Und ja, ich glaube, es ist super wichtig natürlich, dass es die gibt, dass es die Ressourcen dafür gibt. Zeitgleich hat man auch gemerkt, jetzt bei beispielsweise bei dem Dossier über die Rohingya, dass es, glaube ich zumindest, online, wo die Zahlen messbar sind, nicht sehr viel gelesen wurde. Also es ist halt immer so ein, zum Glück ist es bei uns nicht so, dass diese Zahlen irgendeine Rolle spielen und dass wir uns davon leiten lassen. Aber man merkt eben, dass es bei Lesern und Leserinnen oft nicht so einen Anklang findet, so eine Geschichte eben wie über die Rohingya in Myanmar oder beziehungsweise in Bangladesch.
Ja, vielen Dank, Moritz, für deine Antworten zu deinem Text, dem Sturm ausgeliefert. Reportage erschienen im Dossier der Zeit. Ich wünsche dir frohe Weihnachten und ein frohes neues Jahr.